Ja, ich begrüße Sie auch recht herzlich zum heutigen Abend über die SIM-Kanäle der Ausscheidung, also gesund werden, gesund bleiben. Und es ist eben sehr wichtig, ich habe das ja in diesen vergangenen Tagen ja schon immer wieder etwas angeschnitten, dass wir wissen, wie das in unserem Körper funktioniert, wie eben diese Ausscheidungsorgane arbeiten und wie wir sie auch unterstützen können. Da möchten wir eben heute wieder einiges lernen. Etwas haben wir ja schon gehört die letzten Tage. Und es geht eigentlich darum, auch diese Funktionen besser zu verstehen, unsere Ausscheidungsorgane. Und vor allem ist es ja auch wichtig, im Lange gesund zu bleiben. Das heißt, als praktizierender Christ zeige ich auch immer wieder geistliche Parallelen auf. Und vor allem möchte ich eben auf unseren Schöpfer, der uns so wunderbar geschaffen hat, hinweisen. Und auch die Bibel ist ja nichts anderes wie eine Gebrauchsanweisung auch für unseren Körper. Es ist ein Gesundheitsbuch, man muss es nur entdecken, was da drinnen steht. Und es werden eben wunderbare Zusammenhänge eben auch veranschaulicht. Wir wollen ja bis ins hohe Alter gesund und vital bleiben. Gibt es das überhaupt? Ja, diese Frage können wir uns stellen und können wir überhaupt noch gesund ein hohes Alter erreichen? Oder heißt die Endstation Pflegeheim? Chronisch krank und pflegebedürftig? Ich glaube schon, dass das viele Menschen heute beschäftigt. Und ich kann also klar dazu sagen, nein, es muss nicht unser Schicksal sein. Wir sollten eben ein neues Bewusstsein für unsere Gesundheit entdecken und diese Zusammenhänge erkennen zwischen Essen und auch den Auswirkungen. Und wenn ich das besser verstehe, dann weiß ich auch eher, was gut ist und was ich tun soll und was eben Verdauungsstörungen hervorruft und wie eben wieder Gifte ausgeschieden werden können, dass es eben nicht zu Ansammlungen kommt. Es ist wichtig, den eigenen Körper besser kennenzulernen, wie die Organe funktionieren, wie man den Körper pflegt, wie man auf die Organsysteme achtet und vor allem eben einen gesunden Lebensstil zu pflegen, den wir ja jetzt diese Woche schon immer wieder gehört haben, mit diesen 8 Heilfaktoren, wie eine gute Sauerstoffaufnahme durch Bewegung, durch Atemübungen, dann die richtige Ernährung. Wir haben das Vertrauen, dass wir wieder lernen in unseren Schöpfer, der uns ja geschaffen hat. Wir haben den Sonnenschein, die Mäßigkeit, vor allem auch nicht zu viel zu arbeiten. Das ist auch wichtig, sich nicht zu überarbeiten. Dann Giftstoffe vermeiden, gesunde Beziehungen pflegen, Stress vermeiden, den Körper auch die Ruhe gönnen und zur Ruhe kommen zu lassen. Und wie gesagt, auch ausreichend Wasser zu trinken und diese süßen Getränke und Alkohol, Bohnenkaffee und Nikotin zu vermeiden. Ja, wir sollten auf die Ernährung achten, viel Obst und Gemüse und vollwertige Lebensmittel essen, den Zucker und denaturierte Fette meiden. Und wie gesagt, auch die Bewegung ist das Gesundheitselixier Nummer 1. Wir sehen schon, dass die Menschen viel Interesse daran haben, auch sich zu bewegen. Man merkt es ja, es sind Laufgruppen unterwegs und auch die Menschen gehen wieder viel mehr in die Natur hinaus, weil sie auch nicht mehr so viel wegfahren können jetzt in Corona-Zeiten. Ist mir aufgefallen, dass die Menschen auch wieder die Natur für sich entdecken und ich finde das eben wunderbar, freue mich darüber. Und ja, ich möchte eben gleich zu Beginn eine Erfahrung erzählen von einem Ehepaar, das so zwischen 50 und 55 Jahre alt war. Die haben sich vorgenommen, in England den Südwestpfad zu gehen, den Küstenpfad zu gehen. Und er hatte eine degenerative Erkrankung, die so zwischen Parkinson und Alzheimer liegt und eine eher sehr seltene Erkrankung. Und sie haben sich trotzdem entschieden, diesen 1000 Kilometer langen Küstenpfad zu gehen. Das Buch heißt Salzpfad. Und ich habe das also mit großem Interesse gelesen, weil auch die Natur sehr schön durch diese Autorin beschrieben ist. Und vor allem, was mich dann eben fasziniert hat, dieser Krankheitsbericht. Ne? Und sie waren dann unterwegs, sie haben sich Zeit gelassen, sie waren, glaube ich, 3 Monate unterwegs. Und er hatte also große Schmerzen in der Muskulatur, es fiel ihm also schwer. Und zwar, wenn man sich vorstellt, dieser Küstenpfad hat einen hat Höhenmeter so wie, als wenn man zweimal auf dem Mount Everest klettern würde. Ne? Und das hat er alles bewältigt, aber es war am Anfang nicht so einfach. Ne? Und sie waren dann so eine Zeit lang unterwegs und dann sind ihm die Medikamente ausgegangen, also die Medikamente, die er verordnet bekommen hat. Und sie hatten also kein Rezept dabei und dann haben sie sich entschieden, also keine Medikamente zu nehmen. Und das war dann also eine schlimme Phase von 3 Tagen. Sie haben ja im Zelt übernachtet, sie hatten nicht viel Geld, sie haben auch nicht viel zum Essen gehabt, weil ihnen jede Woche, glaube ich, sind ihnen 50 Pfund zur Verfügung gestanden. Sie hatten nicht mehr. Und dann ist er, wie er die Medikamente abgesetzt hat, wirklich 3 Tage im Zelt gelegen und hatte Schmerzen ohne Ende. Er hat sich nur so gewunden vor Schmerzen. Aber nach 3 Tagen war das vorbei. Und dann sind sie weiter marschiert und eines Tages fällt seiner Frau auf, ja, du hinkst ja gar nicht mehr. Und interessanterweise am Ende des Salzpfades oder des Küstenpfades war er gesund. Was hatte er für Heilmittel? Er hatte das Heilmittel Bewegung, Sauerstoff. Sie waren Tag und Nacht in der Natur draußen. Sie hatten eine einfache Ernährung, weil sie sich nicht mehr leisten konnten. Sie hatten den Sonnenschein, sie hatten das Meer zum Baden. Also es war auch die Mäßigkeit dabei, denn sie haben sicher keinen Alkohol und keinen Bohnenkaffee getrunken. Ne? Also es hat mich fasziniert, diese Erzählung. Und das hat mich auch sehr ermutigt, dass selbst so eine Krankheit, wo der Arzt ihm gesagt hat, dass in ein paar Jahren führt diese Krankheit zum Tod. Und vor allem vorher in die Invalidität. Ne? Und das erzähle ich immer sehr gerne, weil das ist für mich eine Bestätigung, wie wunderbar diese 8 Heilmittel wirken. Und sie haben das unbewusst für sich in Anspruch nehmen können und haben so viel erreicht für ihre Gesundheit. Auch für die Psyche. Man wird dann, also man, sie haben auch das zum Ausdruck gebracht, ihr Vertrauen in die Natur, in die Naturgesetze. Und haben noch dazu also die Umgebung dann so wunderbar beschrieben. Ne? Die Natur, die sie beobachtet haben. Und das macht auch Glücksgefühle. Wir haben ja gehört am ersten Abend über das Immunsystem, wie diese Neuropeptide, diese Eindrücke, die aus der Natur kommen, diese D-Zellen stärken. Ne? Und ich nehme auch an, die Selbstheilungskräfte in unserem Körper, die unser Schöpfer in uns hineingelegt hat. Ja, wie viele Menschenleben könnten gerettet werden? Wie viele chronische Leiden könnten verhindert werden, wenn wir diese Lebensgesetze besser verstehen würden und darauf achten würden? Und deshalb wollen wir auch heute verstehen lernen, wie wichtig es ist, dass wir diese Ausscheidungsmechanismen verstehen. Denn das fängt ja schon bei der Zelle an. Denn wenn die Zelle nicht richtig funktioniert, mit ihrer Ausscheidung, die hat genauso Ausscheidungsprodukte. Ne? Und man bezeichnet das auch, diese Selbstreinigungsprozesse der Zelle bezeichnet man auch als Autophagie. Ne? Und da hat sogar ein Wissenschaftler einen Nobelpreis dafür bekommen. Ne? Also das sind alles ganz wichtige Prozesse, die in unserem Körper ablaufen, die wir unterstützen können. Und da geht es eben auch darum, wie wichtig es ist, diese Ausscheidungsprozesse zu verstehen. Gestern haben wir ja schon einen wichtigen Ausscheidungsprozess kennengelernt, der über den Darm geht. Und wir wissen ja, dass die Gedärme wie eine Jauchengrube sein können. Ja, warum benötigen wir eben eine gute Ausscheidung? Hier geht es einfach um die Abfallprodukte, die da sind. Ne? Die sind bei jedem Menschen da, weil eben das, was er isst, auch verstoffwechselt wird und wieder ausgeschieden werden muss. Und diese Ausscheidung kann, wie gesagt, blockiert sein. Die kann reduziert sein und kann bei vielen Menschen auch normal sein. Aber wir wissen eben, dass durch diese heutige Lebensweise und durch diese Ernährung das alles eingeschränkt ist und verändert ist. Und es geht eben auch um die Beseitigung des Abfalles aus dem Zellstoffwechsel. Auch hier, die Zellen erneuern sich ja ununterbrochen. Und auch hier durch den Zellstoffwechsel haben wir Abfallprodukte. Dann eben auch tote Zellen müssen ausgeleitet werden. Und es kommt eben, wie gesagt, zu einer ständigen Zellerneuerung. Dann haben wir Stoffwechselendprodukte, die ausgeschieden werden. Und letztendlich auch die Schlacken, die eben aus dieser Übersäuerung kommen. Und was verstehen wir jetzt unter Verschlackung? Wir haben das ja vorgestern genauer betrachtet. Eben durch die Übersäuerung geschieht das, durch zu viel tierische Produkte, die ja übersäuern, dann durch zu viel Stress, durch Alkohol, Bohnenkaffee, Nikotin und durch süße, phosphorhaltige Getränke. Und diese Schlacken müssen ausgeschieden werden. Und da haben wir eben schon ein Zitat kennengelernt und dieses erste kurze Zitat möchte ich wiederholen. Wenn die Schlacken des Körpers nicht ausgeschieden werden, nimmt das Blut sie wieder auf und lagert sie in den inneren Organen ab. Und das hat eben Frau Weid geschrieben vor über 100 Jahren, eine Pionierin auf dem Gebiet der Gesundheit. Ja, es gibt eben Organe, die diese Ausscheidung regeln. Mit denen wollen wir uns heute beschäftigen. Das ist eben der Darm, die Niere. Wir haben zwar den Darm gestern besprochen, also wir werden kurz auch heute noch auf den Darm eingehen. Dann die Niere oder Nieren, die Haut, die Lunge, die Leber, die entgiftet, das Blut, das eben die Giftstoffe und Nährstoffe transportiert und die Lymphe, die den Abfall auch abführt. Und so wollen wir diese Ausscheidungsprodukte der Zelle betrachten. Die sind also in der Zwischenzellflüssigkeit und die Zelle versucht eben auch diese Abfallstoffe zu eliminieren oder auch selbst zu reinigen. Das ist ein Mechanismus, der eben gestört sein kann. Das kann sein, dass die Zelle diese Fähigkeit verliert, sich selbst zu reinigen und dann kann es eben problematisch werden. Es kommt dann zur Übersäuerung auch in den Zellen und es wird eigentlich der Boden für die Krebsentstehung vorbereitet. Da sehen wir, dass hier also das bereits an den Zellen geschieht und ich habe ja schon mehrmals erwähnt, die fünf Bedürfnisse der Zelle. Das erste Bedürfnis der Zelle ist einfach Sauerstoff, das zweite ist Wasser, das dritte sind die richtigen Nährstoffe. Das vierte ist die Ausscheidung und das fünfte Bedürfnis der Zelle ist das Fernhalten von giftigen Substanzen. Also das sind wichtige Punkte, die es zu beachten gibt und so wollen wir jetzt den Weg des Abtransportes betrachten. Also wenn wir jetzt von der Zelle ausgehen, haben wir eben die Zelle, die diese Abfallstoffe abgibt in die Zwischenzellflüssigkeit. Von dort gehen die Abfallprodukte in die Kapillaren, in die Venen und dann auch in die Lymphe und dann eben zu den Blutgefäßen, zu den Venen und auch wieder eben über die Lymphe zu den Ausscheidungsorganen. Da haben wir eben die Leber, die als erstes entgiftet, dann die Niere, die Lunge, die Haut, der Darm, all diese scheiden wichtige Abfallprodukte aus. Das ist eben dieser Weg. Und wir wollen jetzt betrachten, wie diese Kanäle der Ausscheidung, wie wir die aktivieren können. Denn durch die Verschlackung verändert sich die Struktur des Zwischenzellraumes. Und die Zellen leiden dann eben sehr. Und der Zwischenzellraum wird dann eben weniger durchgängig. Und der Stoffwechsel der Zelle wird gestört. Und der Stofftransport von und zur Zelle wird gestört. Und die Folge ist dann eben eine verminderte Leistungsfähigkeit und vor allem auch Müdigkeit, die man jetzt also ganz besonders bei Long-Covid beobachten kann. Und das hat etwas mit den Zellen zu tun. Und das werden wir in einem gesonderten Vortrag dann genau betrachten und diese Aufnahmen eben auch machen darüber, wie wichtig es ist, diese Prinzipien zu verstehen, damit wir wieder und damit im Menschen mit Long-Covid auch geholfen werden kann. Und das fängt eben bei den Zellen an. Und vor allem sind ja die Mitochondrien die Energiezentralen der Zellen. Und wenn dort eben das nicht mehr richtig funktioniert, dann kommt eben diese chronische Müdigkeit. Das kann eben ein Grund sein. Es gibt also mehrere Gründe. Ja, und so wollen wir nun diese erste, dann unsere erste Ausscheidungsorgan betrachten. Aber vorher noch der Gedanke eben, es kann sein, dass wir sogar im eigenen Abfall ersticken, wenn wir nicht darauf achten, dass wir eine gute Ausscheidung haben. Und so wollen wir als erstes die Haut betrachten. Von der anatomischen Seite einmal, es ist eine elastische Schutzhülle. Sie ist circa 2 Quadratmeter groß, wenn man es jetzt ausbreiten würde, schützt vor mechanischen und chemischen und elektrischen Einwirkungen, schützt vor Hitze- und Kälteschäden und vor dem Eindringen von Bakterien und Erregern. Also unsere Haut ist auch ein Schutzorgan und sie ist also ganz wichtig, hat eine ganz wichtige Aufgabe in dieser Hinsicht. Und wenn wir uns jetzt noch anschauen, wie diese 3 Hautschichten aussehen, die wir haben. Wir haben da als erstes die Oberhaut oder Epidermis, dann die Lederhaut, die Dermis und dann das Unterhautzellgewebe, die Subcutis oder subkutanes Bindegewebe. Das heißt also, hier im Unterhautzellgewebe haben wir also die größte Durchblutung und hier haben wir eben auch die Haarwurzel, hier haben wir die Schweißdrüsen, hier haben wir die Talgdrüsen und auch diese Ausführungsgänge dann, die in die Haut hinein, in die äußerste Haut hineingehen. Und eben diese Ausscheidung auch herbeiführen. Das ist also ganz wichtig, dass wir verstehen, wie das hier vor sich geht und da können wir auch schon Zusammenhänge erkennen, warum, wenn man einen stärkeren Haarausfall hat, warum das vor sich geht. Das heißt, wenn hier zu viel Säuren vorhanden sind, Übersäuerung, wenn das Blut übersäuert ist, dann können diese Wurzeln der Haare nicht mehr richtig ernährt werden. Sie brauchen eben gute Nährstoffe und es darf eben keine Übersäuerung da sein. Das sind einmal 2 wichtige Prinzipien, die eben für einen guten Haarwuchs sprechen, dass man auf das achtet und dann durch diese starke Durchblutung in der im subkutanen Gewebe, da ist, die kann man sich eben sehr gut zunutze machen bei Wärmeanwendungen, dass es eben zu einer Gefäßerweiterung kommt, dass eben dadurch auch eine bessere Durchblutung stattfindet und wie gesagt auch zum Schwitzen, dass man zum Schwitzen kommt und dadurch eben auch wieder im Abfallstoffe ausgeschieden werden können oder eben auch saure Substanzen. Und deshalb spielen eben die Wasseranwendungen eine große Rolle und es spielen eben die Massagen eine große Rolle, die wir hier einsetzen können. Und gerade also beim Entschlacken wird über die Haut eine Ausscheidung herbeigeführt. Und durch folgende Maßnahmen: Man kann also basische Bäder machen, nach dem Prinzip der Osmose werden eben Säuren ausgeschieden, auch durch Schwitzen, dann durch das Bürsten, da gibt es eben sehr gute Hautbürsten und auch eben durch die Massage. Das wären also wichtige Maßnahmen, diese basischen Bäder, dann kann man Schwitzkuren machen mittels Dampfbäder, dann auch Sauna oder dem spanischen Mantel. Bei den Dampfbädern gibt es also Einrichtungen, wo eben der Kopf frei ist, sodass er nicht überhitzt, den kann man dann immer kühlen, was ja in der Sauna nicht so gut der Fall ist. Aber diese Schwitzanwendungen sind eine wertvolle Maßnahme, um Giftstoffe auszuleiten. Und die setzt man eben auch ein, auch diesen spanischen Mantel, und wo die Leute also eingepackt werden und in ein nasses, kaltes Leintuch eingewickelt werden und jetzt muss der Körper Wärme produzieren. Man gibt auch noch Wärmflaschen dazu, packt ihn fest in ein paar Decken ein und liegt dann so ungefähr 1 bis 2 Stunden so eingepackt und der Körper fängt jetzt an, Wärme zu produzieren und auch sogar zum Schwitzen an. Sie sind alte Heilmittel, alte Heilmethoden sozusagen, die man eben hier bei einer Entschlackung oder bei einer solchen Kur anwenden kann. Dann gibt es eben die basische Haar- und Körperwäsche. Man sollte eben pH-neutrale Shampoos verwenden und auch Duschgels, die pH-neutral sind. Und die anderen, die normalen Shampoos und Duschgels, die sind immer zu sauer und hemmen eigentlich die Ausscheidung. Das ist auch wichtig. Also eine basische Haar- und Körperpflege oder Körperwäsche. Dann wollen wir noch die Akne und die Pickel betrachten. Viele junge Menschen darunter leiden, aber auch Erwachsene. Es kommt zu einer starken Fettproduktion der Talgdrüsen. Die Zellen verstopfen, man hat Mitesser und dann kann sich eben so ein Bakterium noch aufpfropfen, das eben dann zu einer Abszessbildung führt. Und wir wissen, dass manche eben ganz schreckliche Entzündungszeichen haben an der Haut. Und was kann man jetzt bei der Akne machen? Da gibt es eben wirklich gute Hilfen, nur die wenigsten sind bereit, das wirklich auch durchzuführen. Man sollte also keine scharfen Seifen verwenden. Entgiftung und Blutreinigung ist wichtig, also ganz vor allem also eine solche Entschlackungskur, über die wir gesprochen haben vorgestern. Dann die Kapuzinergresse ist ein sehr wichtiges pflanzliches Antibiotikum. Aber meistens wird den Betroffenen eben ein normales Antibiotikum gegeben, was ja eigentlich gerade noch mehr Schaden anrichtet. Auch wenn das momentan die Entzündungen etwas zurückgehen, aber wenn dann die Darmflora kaputt wird, was hast du dann davon, wenn du ein anderes Leiden dazu bekommst? Ne? Und ganz wichtig ist eben eine gesunde, vollwertige und vegetarische Ernährung und vor allem kein Käse. Also ich kann mich selbst noch erinnern, dass immer wenn ich einen Käse gegessen habe, habe ich immer einen Eiterpinkel bekommen. Also der Käse ist schon etwas, was ungünstige Auswirkungen hat, auch genauso die Schokolade, kann also auch diese Akne besonders fördern. Und deshalb ist auch Gesichtspflege wichtig. Es gibt Brennnesselwasser, mit dem man die Haut reinigen kann, oder das Kornblumenhydrolat. Ist auch sehr wertvoll. Die Kornblume ist eben eine sehr hautfreundliche Pflanze, die Wirkstoffe, die man da eben einsetzen kann. Das wäre eben zur Akne. Und dann haben wir noch die Psoriasis und die Neurodermitis. Die sprechen eben sehr gut auf Entschlackungskuren an, vor allem mit Basenfasten und Darmreinigung, mit Kolonspülungen. Und wir haben ja vorgestern gehört über das Basenfasten. Und hier eignet sich eben, wie gesagt, auch die Kartoffel oder eben Karotten und verschiedene Gemüsearten, die man dann einsetzen kann in so einer Basenkur. Das wäre jetzt zur Haut gewesen und wir kommen jetzt zum Darm, den wir ja gestern schon ausführlich besprochen haben. Also werde ich heute nicht mehr so viel dazu sagen. Es ist das wichtigste Entgiftungsorgan und wir haben gestern eben die Stuhlverstopfung besprochen, die eben auch zur starken Verschlackung führt, dann eben zu einer Giftstoffanhäufung, chronische Müdigkeit und eben sehr oft eben diese Refluxkrankheit und die Übersäuerung und das saure Aufstoßen. Also gerade wenn eben 9 Mahlzeiten noch sich im Darm befinden, können wir uns vorstellen, dass das Auswirkungen hat, dass es hier zu einem Stau kommt und eben zu einer Rückresorption von Giften, dass wieder Gifte in den Körper zurück aufgenommen werden und Müdigkeit und dass man sich nicht wohlfühlt, ist einfach dann die Folge. Wie können wir jetzt eine schnelle Entschlackung über den Darm erreichen? Haben wir auch gestern besprochen, eben gründliche Darmreinigung mittels Einläufe. Also die Einläufe sind eben eines der ältesten Mittel, die man einsetzen kann, reichen sehr weit zurück. Und dann kann man eben mit Glaubersalz, also der Einlauf ist eben rein von hinten, dass der hintere Teil gesäubert wird und mit Glaubersalz oder Sennesblättertee kann man eben von oben her dann eine Reinigung durchführen. Und wenn man beides macht, dass er von oben reinigt und von hinten reinigt, dann hat man wirklich eine sehr gute Darmreinigung und eine gute Giftstoffausscheidung. Und dann haben wir halt noch die Kolonspülungen. Da gibt es eben zwei Möglichkeiten. Ich kann also bei einem Arzt oder Naturheilpraktiker eben diese große Kolonspülung durchführen lassen. Oder es gibt seit ein paar Jahren eben dieses Bauchwellness-Produkt von der Firma Stiefel, wo man eben zu Hause selber das durchführen kann. Was eben, da sitzt man auf der Toilette und eine Pumpe, eine kleine Pumpe, die in einem Wasserbehälter ist, pumpt eben das Wasser hinein und gleichzeitig rinnt dann immer wieder der Darminhalt heraus. Also es ist wirklich, ich habe das selber praktiziert und ich muss sagen, es ist wirklich gewaltig, was man hier für ein wunderbares Ergebnis hat. Und man muss also nicht irgendwo hingehen und das durchführen lassen. Und es ist eben eine etwas schonendere Art, wie man zu einer Darmreinigung kommt. Ja, und bei einem Einlauf macht man eben, vielleicht, dass ich den gleich erkläre, den Einlauf, wie man selbst jetzt, das ist ja am bekanntesten der Einlauf, so ein Einlaufgerät kostet nicht viel, 20, 30 Euro und man kann das zu Hause selber durchführen. Man führt eben körperwarmes Wasser ein, 1,5 bis 1 Liter und füllt eben auch den Schlauch und das Ansatzstück mit Wasser an und schließt dann den Hahn und fettet eben das Einlaufrohr ein und auch den Anus, den After fettet man ein. Und dann kann man das entweder in der Badewanne durchführen, man muss natürlich die Kanne aufhängen. Wenn man es in der Badewanne macht, kann man es eben bei der Duschvorrichtung aufhängen. Und wenn man es im Bett macht, im Liegen, also in der Badewanne geht man in die Hocke oder in die Knieposition und sonst im Bett muss man eine Gummimatte unterlegen und eben einen Kleiderständer hinstellen und dass man dort eben dann das Einlaufgerät draufhängt. Und dann geht man in die linke Seitenlage und führt also dieses Ansatzstück ein in den After und öffnet den Hahn und lässt das dann langsam einlaufen. Man kann auch immer wieder zwischendurch stoppen und ein bisschen warten und dann wieder das nächste einlaufen lassen. Und man sollte schauen, dass man das also 5 Minuten halten kann. Und dann sollte man möglichst in der Nähe einer Toilette sein, ne, dass da nichts schief geht. Gut, also das wäre, wie man zu Hause einen Einlauf durchführen kann. Wir haben auch gehört, dass bei Entzündungskrankheiten Einläufe sehr wertvoll sind. Ich werde dann eben auch über Covid-19 nächste Woche noch sprechen, wo wir Aufnahmen machen, wo ich das auch zeigen werde. Und alle, die das beachtet haben, dass sie sofort mit Einläufen begonnen haben, hatten keinen schweren Verlauf. Und das muss man einfach beachten, was für Möglichkeiten wir haben. Und nur viele haben gesagt, nein, lieber sterbe ich, bevor ich mir einen Einlauf machen lasse oder einen Einlauf durchführe. Und vor allem bei den Männern ist es so, so ist meine Erfahrung. Aber wie gesagt, wir haben wirklich sehr, sehr schöne Erfahrungen machen können. Und das ist bei jedem Infekt, bei jeder Grippe im Anfangsstadium, wenn du noch nicht so schwer da niederliegst, ist es ganz, ganz wertvoll, wenn man diese Einläufe durchführt. Was passiert beim Einlauf? Es wird der Darm gereinigt. Und der Darm ist jetzt nicht, oder das Immunsystem des Darms sind ja 80%, die sich im Darm befinden. Dieses Immunsystem steht jetzt eben für die Heilung zur Verfügung. Das heißt, das ist dieses Prinzip, wenn man das beachtet. Durch die Darmreinigung geschieht das, dass eben das Immunsystem jetzt verstärkt dort zum Einsatz kommt, wo eben ein Entzündungsgeschehen ist und wo ein Infekt oder irgendetwas vorhanden ist. Und das hat man früher, bevor es Antibiotika gegeben hat, hat man das regelmäßig, vor allem in der Naturheilkunde, angewandt. Also das war gang und gäbe. Und all diese wertvollen Sachen sind eben verloren gegangen. Das ist eben das Traurige. Ja, das wäre jetzt zum Einlauf und zur Geschichte des Einlaufes. Man kann auch in das Einlaufwasser, man könnte verschiedene Sachen hineingeben. Man kann Holzkohle hineingeben, man kann Basenpulver hineingeben, man kann auch Lehm hineingeben, also wie man das auch handhaben möchte, die ja dann direkt an der Darmschleimhaut auch wirken, diese Sachen, die man da hineingeben kann. Ja, wie kommen wir zu einer dauerhaften Entschlackung? Haben wir auch schon gehört, dass es durch die richtige Ernährung geschieht und durch den regelmäßigen Stuhlgang. Also diese beiden Dinge sind wichtig, gerade wenn wir den Darm betrachten. Dann wollen wir zu dem nächsten Organ kommen. Oder nein, ich möchte vorher noch eine Erfahrung erzählen, die für mich auch sehr interessant war in meiner Tätigkeit, wo ich noch viel unterwegs war, in Deutschland und auch in Österreich. Und da war ich in der ehemaligen DDR und habe dort eine Gesundheitswoche gemacht und ich habe immer dieses Darmthema gehabt. Ne? Darmwurzel der Lebenskraft und dann der Tod sitzt im Darm. Und oft habe ich ja nicht so registriert, wer da alle dabei ist. Und da kommt dann eines Tages eine Dame zu mir, die diese Vorträge gehört hat. Und sie hat gesagt, ja, sie möchte eben 3 Wochen zu mir kommen, aber sie schafft das erst in 2 Monaten. Sie ist selbstständig und sie hat mir eben von ihrem Leiden erzählt. Und zwar hat sie eine Trigeminusneuralgie immer wieder gehabt. Ne? Und das sind da so Schmerzen, dass du so einen Halbgesichtsschmerz hast, einen Nervenschmerz hast. Und der ist wirklich ganz brutal. Und der Arzt hat zu ihr gesagt, ja, wahrscheinlich hat sie einen Gehirntumor und dann muss sie halt untersucht werden und dann muss sie operiert werden und so weiter. Und sie war selbstständig und sie hat gesagt, nein, nein, das kann ich nicht, nein, das geht nicht. Und deshalb war das für sie so eine Befreiung, wie sie diesen Vortrag gehört hat. Und sie hat sich sofort eine Einlaufkanne besorgt, ne, nachdem sie den Vortrag über den Darm gehört hat. Und dann, wie das nächste Mal, wie sie so gespürt hat, jetzt kommt dieser Schmerz wieder, hat sie sofort einen Einlauf gemacht. Und die würde es nicht für möglich halten. Sie konnte dadurch diese Neuralgie, diese Trigeminusneuralgie abblocken. Die ist nicht ausgebrochen. Und das hat sie dann so lange gemacht, bis sie eben zu mir gekommen ist. Und wir haben dann sein 3-Wochen-Programm gemacht und eben eine Woche eben dieses Fasten- und Reinigungsprogramm. Und ich weiß, die ersten 3 Tage ist sie wirklich nur im Bett gelegen und war wirklich sehr, sehr, sehr schlecht beisammen. Aber sie hat das durchgezogen. Sie hat wirklich gesagt, ich möchte frei werden, ich möchte gesund werden. Und ich weiß, dass sie wirklich gesund geworden ist. Ich habe später noch von ihr gehört und habe gehört, dass sie wirklich vollständig gesund geworden ist. Sie hat die Ernährung umgestellt und sie ist wirklich auf dieser Linie geblieben. Und das sind für mich immer die schönsten Ergebnisse, wenn man das erlebt, wie man Menschen helfen konnte. Ja, so kommen wir jetzt zum dritten Ausscheidungsorgan, die Nieren. Die Entschlackung durch ein raffiniertes Filtersystem. Die Niere filtert das Blut, reinigt es, scheidet die Giftstoffe aus und der Harn sollte eben nicht sauer sein. Das sind so die wichtigsten Punkte bei der Niere oder wie sie eben arbeitet und welche Aufgabe sie hat. Und von der Anatomie her ist es eben ein paariges, rotbräunliches Organ, liegt eben im hinteren Bauchfellraum beiderseits an der Wirbelsäule und reguliert den Wasserhaushalt, reguliert das Säure-Basen-Gleichgewicht und filtert das Blut, entgiftet die Abfallprodukte und scheidet überschüssiges Wasser aus. Und es ist also sehr wichtig, auf die Nieren zu achten. Es geschieht eben dort auch die Harnbildung und der Harn besteht eben zu 95-98% aus Wasser, zu 3-5% aus stickstoffhaltigen Schlacken, anorganischen und organischen Salzen, Harnfarbstoffen, Hormonen, Vitaminen, Medikamenten und andere Fremdstoffen. Es wird eben das meiste über den Harn ausgeschieden. Wasser und andere Substanzen werden wieder rückresorbiert, kommen also wieder in den Körper zurück, weil sonst würde man austrocknen, wenn das nicht der Fall wäre. Und überschüssige Säuren und Kalium wird ausgeschieden. Das geschieht jeden Tag. Also wir haben da ein wunderbares Kreislaufsystem und Wasser und Niere arbeiten zusammen. Das Wasser hilft eben, die Giftstoffe zu verdünnen und die Abfallstoffe zu absorbieren und auszuscheiden. Und wir brauchen in unserem Körper für das Hören Wasser, für das Sehen Wasser, für den Blutkreislauf, für die Darmperistaltik, für die Verdauungsfunktionen, zum Schlucken, zum Augenzwinkern. Also überall brauchen wir Wasser. Und das ist eben ein sehr, sehr wichtiger Vorgang. Oder sind wichtige Vorgänge in unserem Körper, dass wir wieder mehr Respekt bekommen, vor unserem Körper und wie wunderbar Gott uns geschaffen hat. Das chemische Gleichgewicht ist ebenfalls wichtig. Mit Hilfe des Wassers kann die Niere eben genügend Harn bilden. Und es ist auch wichtig, das chemische Gleichgewicht im Körper aufrechtzuerhalten. Das Harnsystem reguliert das Volumen und die Zusammensetzung der Körperflüssigkeiten. Also das eben hier dazu. Und sehr viele, es ist auch interessant, dass sehr viele Diabetiker dann, wenn sie eben nicht gut eingestellt sind, wenn sie sich nicht halten, dass sie dann auch mit der Zeit die Niere zerstören durch ihr falsches Verhalten. Und wir können eben die Nierenarbeit fördern durch viel reines Wasser trinken, also mindestens 2 Liter, außer wenn man Herzschwäche hat. Beim Fasten sollte man 5% mehr trinken und vor allem auch zusätzlich noch Entschlackungstees trinken. Ja, und ich möchte eben hier auch eine kleine Erfahrung erzählen aus meiner Arbeit als Krankenschwester, was mich eben sehr erschüttert hat. Ich habe in der Transplantationschirurgie gearbeitet und dort war ein junges Mädchen mit ungefähr 28 Jahre alt und sie war blind, hatte Diabetes Typ 1 und hat sich überhaupt nicht gehalten. Und jetzt war sie eben dort, um eine Niere transplantiert zu bekommen. Also sie hat 2 Organe durch den Diabetes verloren und weil sie sich nicht gehalten hat. Sie hat gesagt, ja, ihr ist das völlig egal, sie trinkt Coca-Cola, sie geht auch in die Disco und sie macht alles, was ihr Spaß macht. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, ist sie blind geworden und hat auch die Nieren verloren. Und das sind oft die Einstellungen von jungen Menschen und überhaupt von solchen, die überhaupt nicht auf ihren Körper achten. Und ich habe auch bei ihr nicht viel erreichen können. Also ihre Einstellung war einfach katastrophal. Und interessant ist auch, dass zu der Zeit, wo ich die Krankenpflegeausbildung gemacht habe, das ist ja schon über 50 Jahre her, dort hat unser Professor, der uns in der Internen unterrichtet hat, hat gesagt, ab diesem Zeitpunkt, wo die Minimode entstanden ist, sind die Nierenerkrankungen schlagartig in die Höhe geschnellt. Also hier war ein ganz klarer Zusammenhang mit schlecht bekleideten Extremitäten, würde ich sagen, dass eben durch diese kurzen Röcke dann eben auch Unterkühlungen viel mehr stattgefunden haben und dadurch auch bakterielle Infektionen oder überhaupt dass leichter Entzündungen entstanden sind. Also das nur ein Hinweis, was es alles gibt oder wie man eben schauen kann, dass man die Nieren auch wirklich gesund erhält, nicht nur innerlich eben durch genügend Trinken, sondern eben auch durch Wärme, dass man sie nicht unterkühlt, dass man keine kalten, nassen Füße hat und dass man eben gut bekleidet ist, dass man die Extremitäten gut bekleidet. Ja, Entschlackungstees sind auch sehr wichtig für die Ausscheidung über die Niere. Haben wir auch schon darüber gehört in dieser Woche. Die Brennnessel ist so wichtig, Zinnkraut, Birkenblätter, Melisse und auch Liebstöckel. Die sind eben ganz wertvoll und führen eben eine gute Entschlackung herbei, eine gute Ausscheidung. Die Farbe des Harnes sollte hell sein. Sobald eben der Harn dunkel ist, ist er zu konzentriert, hat man entweder zu wenig getrunken oder man hat eine sehr starke Entgiftung, dass eben sehr viele Giftstoffe ausgeschieden werden. Aber meistens ist es die Dehydration oder eben, wie gesagt, eine Giftstoffausscheidung. Und dann haben wir noch zum Schluss die Wasserformel. Hier geht es um, kann man das berechnen, jeder Mensch kann das für sich selber berechnen. Das heißt, Körpergewicht dividiert durch 7 ergibt die Menge der Gläser zu 250 Milliliter. Jetzt nehmen wir einfach 63, wenn wir ganz leicht rechnen, 63 Kilo dividiert durch 7 ergibt 9 Gläser zu 250 Milliliter. Das sind 2 1/4 Liter Wasser, also ungefähr Diese Menge sollte man trinken. Die Minimalmenge ist 1,5 Liter, denn das ist das, was der Körper auch wieder selber ausscheidet und was er verbraucht. Und der Harn sollte eben eine helle Farbe haben. Das wäre jetzt eben zu den Nieren und zum Wassertrinken. Und das nächste Organ, das wir betrachten, ist die Leber. Sie ist unsere größte Entgiftungszentrale, unser Entgiftungsorgan. Und alles, was wir essen, gelangt zuerst zur Leber, eben vom Darm, wo eben das vom Darm aufgenommen wird. Und die Leber hat jetzt die Aufgabe zu entgiften und aber auch ist eine chemische Fabrik, die einfach die Nährstoffe auch umbaut und für andere Aufgaben verfügbar macht. Die Leber liegt eben auf der rechten Seite, unterm Rippenbogen, im Oberbauch, unter dem Zwerchfell und wiegt 1,5 Kilogramm. Die Hauptaufgaben der Leber sind, dass sie den Kohlenhydrat- und Eiweißstoffwechsel reguliert, dann die Blutbildung und auch der Blutabbau findet dort statt, Entgiftung und Ausscheidung schädlicher Stoffwechselschlacken und auch die Galle wird dort produziert für die Fettverdauung, was wir gestern schon gehört haben. Und wie kann jetzt die Leber geschädigt werden? Die Leber ist ein Organ, die eigentlich alles sehr still erträgt. Du spürst nicht viel. Und die kann jahrelang dahin leiden und irgendwann einmal bricht sie dann zusammen und arbeitet nicht mehr ausreichend. Also ich kann sie schädigen, wir wissen, der Alkohol ist ein Lebergift, dann vor allem zu überreiches Essen, zu fettreiches Essen und zu viel Durcheinander. Heute haben sehr viele Menschen eine Fettleber, eben weil sie viel durcheinander essen und die Leber leidet da still dahin und vergrößert sich und irgendwann einmal kann es dann zum Kollaps kommen. Aber jahrelang kannst du eben so eine Leber, eine Fettleber kannst dann entwickeln und eine vergrößerte Leber haben. Also es gilt auf die Leber zu achten. Wie können wir das machen? Also die Leber beseitigt eben uns die Giftstoffe aus dem Blut und die kann man eben unterstützen durch solche grünen Säfte. Da kann man eben, wie gesagt, den Weizengrassaft, so wie wir es gestern schon gehört haben oder vorgestern, dann eben die Wildkräuter kann man hernehmen, die Brennnessel, den Löwenzahn. Also das ein sehr gutes Leberkraut ist eben der Löwenzahn. Den kann man trocknen, dann auch als Tee verwenden und der ist eben nicht so bitter. Der Wermut-Tee ist also sehr, sehr bitter, aber der Löwenzahn ist wirklich angenehm und wächst überall. Also den findet man auch überall und kann man dann einsammeln und trocknen und dann selber verwenden. Also alle bitteren Tees sind für die Leber sehr gut. Dann haben wir den Leberwickel, haben wir gestern, glaube ich, beschrieben. Dann Artischocke ist sehr gut für die Leber und auch die Mariendistel. Also man kann Mariendistel-Tee machen oder es gibt auch Trachees zu kaufen. Das wäre eben jetzt, was man eben für die Leber machen kann. Und ganz besonders eben für die Leber eignen sich Entschlackungskuren. Und das mag die Leber ganz besonders gern, dass sie einmal entlastet ist, vor allem wenn man dann eben nur Tees trinkt und frisch gepresste Säfte, da jubelt die Leber, das tut ihr wirklich sehr gut. Und wenn man dann gleichzeitig auch einen Leberwickel anlegt bei der Entschlackung, dann kann man die Leberleistung um 40% erhöhen, also die Entgiftung der Leber. Und sie wird uns danken, ja. Und diese grünen Säfte haben eben, wie gesagt, auch eine blutreinigende Wirkung. Und da haben wir jetzt noch diese Kräuter für die Leber. Die Brennnessel eignet sich sehr gut. Das Wichtigste ist der Löwenzahn dann. Noch dann der Spitzwegerich ist sehr gut geeignet. Alpha-Alpha, Petersilie, Spinat oder auch Grünkohl eignen sich sehr gut für die Leber. Man kann eben eine Handvoll dieser Kräuter dann übergießen und ihm einen Tee machen oder auch einen Saft damit herstellen. Ja, und das fünfte Ausscheidungsorgan wäre jetzt das Blut. Das Blut steht im Zentrum aller Lebensvorgänge. Es besteht aus Milliarden von Blutblättchen und dem Plasma. Und im 3. Mose 17,11 steht, denn des Leibes Leben ist im Blut. Also das Blut spielt eine zentrale Rolle. Und wir haben diese Woche schon öfters etwas gehört über das Blut, dass es eben, dass die Blutkörperchen, die roten, zusammenkleben können, dass das Blut eben dickflüssig werden kann. Ja, und so die Beschaffenheit des Blutes ist eben eine rote, klebrige Flüssigkeit. Sie ist alkalisch mit salzigem, leicht salzigem Geschmack. Die Menge ist zwischen 4,8 und 5,4 Liter und 3,5 Liter kreisen, also ständig im Blut. Enthält eben viele verschiedene Zellen und das Blutplasma. Das ist eine wässrige Salzlösung. Und die Blutkörperchen machen 41-45% der Gesamtblutmenge aus. Und ja, es ist wichtig eben zu schauen, dass wir eben eine gute Blutbeschaffenheit haben, denn unsere Zellen werden eben mit Sauerstoff versorgt über das Blut und die Nährstoffe und die Wirkstoffe werden über das Blut transportiert. Und vor allem die Abfallstoffe werden beseitigt durch das Blut, eben zu den Ausscheidungsorganen geführt. Dann wird im Blut das Säure-Basen-Gleichgewicht erhalten, dann eben das Flüssigkeitsniveau, ne, damit wir nicht vertrocknen, dann der Wärmetransport und Ausgleich und, wie wir schon gehört haben, die Körperabwehr, also unser Immunsystem. Die Immunzellen befinden sich auch im Blut. Und das Blut spielt beim Entschlacken eine wichtige Rolle. Es werden eben die Abfallprodukte zu den Ausscheidungsorganen transportiert. Ja, wir sind so gesund, wie unsere Körpersäfte gesund sind, wie der Säftestrom in unserem Körper gesund ist. Und jede Entzündung ist ein Schrei unseres Körpers nach reinerem Blut. Das ist ein Fakt. Jede Entzündung ist ein Schrei des Körpers nach reinerem Blut. Das sind Körpersignale, auf die wir achten sollten. Und deshalb ist so wichtig, immer wieder so ein Fasten- und Entschlackungsprogramm durchzuführen. Mindestens einmal im Jahr sollten wir ein paar Tage durchführen. Es werden dann eben die Schlacken hinaustransportiert, es kommt nicht zu dieser starken Anhäufung und auch Sauerstoff und Nährstoffe kommen dann wieder besser zu den Zellen. Und zu unseren Körpersäften, die sollen ja rein gehalten werden, gehört nicht nur das Blut, es gehört die Lymphe dazu, die Verdauungssäfte, der Speichel, der Magensaft, die Galle, die Bauchspeicheldrüsensaft, und auch der Darmdrüsensaft. All diese Säfte muss man jetzt schauen, dass die wirklich gesund erhalten bleiben und auch rein bleiben. Wenn wir also genügend trinken, produzieren wir auch genügend dieser Säfte und auch das Blut bleibt dünnflüssiger. Ich habe ja schon erzählt, dass eben die alten Menschen nicht gerne trinken, weil sie eben Angst haben, dass sie die Toilette nicht erreichen. Und wir wissen auch, dass wenn das Blut dickflüssiger ist, dass es eher zu Thrombosen kommt und zu Herzinfarkten. Und meistens ist es das Ergebnis eben, weil ein Flüssigkeitsdefizit vorhanden ist. Wir schauen uns jetzt die gesundheitsfördernden Maßnahmen für das Blut an. Da haben wir eine ganze Liste. Das heißt, wichtig ist, eine ausreichende Sauerstoffaufnahme durch Bewegung und Atemübungen. Das heißt, die Bewegung spielt schon einmal eine große Rolle, dass ich mich eben regelmäßig bewege im Freien, dass ich mir ein Bewegungsprogramm zurechtlege und auch Atemübungen bei geöffneten Fenstern, natürlich dort, wo eben eine gute Luft vorhanden ist. dann möglichst viel Aufenthalte im Freien, bei einer reinen, sauberen Atemluft. Ich habe ja schon erzählt, dass ich immer diese Erfahrung mache, wenn ich habe eben auch einen Garten und ich bin sehr viel im Sommer draußen und ich merke einfach, dass es mir viel, viel besser geht. Das heißt, ich bin so viele Stunden in der Natur und nehme regelmäßig eben diesen Sauerstoff auf. Vor allem, wenn man eben arbeitet draußen und Freude hat, eben die Sonne bescheint einen und man nimmt genug Vitamin D auf, man bekommt stärkere Knochen und wie gesagt, man hat eine gute Sauerstoffaufnahme. Dann sollten wir genügend Wasser trinken, weil das eben auch das Blut dünnflüssiger macht. Dann achten darauf, dass wir die Ernährung im Säure-Basen-Gleichgewicht haben, denn auch das Übersäuern macht ein dickflüssigeres Blut. Das heißt, wenn wir eine Ernährung haben im Säure-Basen-Gleichgewicht, so wird auch hier es gewährleistet, dass unser Blut in einer besseren Beschaffenheit ist. Dann die fettreiche Nahrung meiden, weil durch zu viel Fette die roten Blutkörperchen verkleben. Wie könnte man jetzt Fett einsparen? Indem man eben nicht mehr herausgebratene Sachen nimmt, dass man einfach keine Fertigprodukte kauft, denn dort überall befinden sich sehr schlechte Fette drinnen und große Fettanteile, denn die haben kein Interesse, dass es dir gut geht, sondern das muss schmecken. Und Fett ist ein Geschmacksverstärker und dadurch wird es ja auch, werden diese Fertigprodukte auch gern gegessen, weil sie eben gut schmecken und alles auf den Geschmack ausgerichtet ist. Und das muss man erst wieder lernen, wenn man selber die Nahrung herstellt und wieder selber kocht, ne, dass man hier sehr gesundheitsbewusst vorgeht und fettarm zubereitet und das muss man auch erst wieder vom Gaumen her lernen, das anzunehmen. Die einfache Kost gerne zu mögen. Es ist möglich, mit der Hilfe Gottes ist es möglich, eben diese Schritte zu setzen und wie gesagt, man kann auch gleichzeitig auch dann eben eine schöne Gewichtsreduktion erreichen. Also die fettreiche und die zuckerreiche Nahrung führt ja in der Hauptsache auch zu einem Übergewicht und der Bewegungsmangel. Und wie gesagt, wenn die roten Blutkörperchen verkleben durch zu viel Fett, dann kommt auch zu wenig Sauerstoff zu den Zellen. Dann wissen wir von der Heiligen Schrift, von 3. Mose 11, dass wir unreine Speisen vermeiden sollen. Also alles, was unseren Körper verunreinigt, sollten wir nicht zu uns nehmen. Dann ist gesunde Stressbewältigung wichtig, ausreichende Ruhepausen und auf eine gute Verdauung und Ausscheidung zu achten. All das sind wichtige Maßnahmen für unser Blut. Dann die grünen Säfte können wir einsetzen. Wir haben ja diese Woche schon sehr viel gehört. Manches ist heute Wiederholung. Und diese grünen Säfte reinigen eben das Blut und bauen es auf, weil sie eben sehr viel Eisen enthalten und wichtige Phytochemikalien, die uns auch unser Immunsystem stärken. Eine gute Blutzirkulation ist ebenfalls wichtig, dadurch, dass wir keine zu einengende Kleidung verwenden und dass wir schauen, dass Hände und Füße immer warm haben. Und dazu dienen auch Bäder. Also Bäder sind ganz, ganz wertvolle Maßnahmen, Heilmaßnahmen, weil sie die Blutzirkulation auch fördern. Das heißt, wenn du ein warmes oder heißes Bad einnimmst, also erstens einmal heiße Bäder führen zum Schwitzen und zum Ausscheiden von Giftstoffen, aber warme Bäder führen zu einer verbesserten Zirkulation, weil die Gefäße gleichmäßig im ganzen Körper erweitert werden. Das ist eine ganz simple Maßnahme, die aber einen ganz hohen Effekt hat. Und heute ist es so, dass in den modernen Wohnungen ja keine Badewanne mehr gibt. Ne? Und deshalb ist es so wichtig, darauf zu achten, wer sich ein Haus baut oder eine Wohnung kauft, zu achten, dass überall eine Badewanne ist. Das ist das einfachste Mittel, das wir zu Hause anwenden können, im Krankheitsfall oder in der Gesundheitsvorsorge. Und eben bitte zu schauen, dass die Füße und die Hände immer warm haben. Denn was passiert, wenn die Hände und Füße kalt sind? Dann haben wir einen zu großen Blutandrang in den inneren Organen. weil hier die Gefäße zugehen. Wenn kalt ist, kommt es zur Verengung der Gefäße in den Händen und Füßen. Und dann haben wir einen zu großen Blutandrang in den inneren Organen. Und deshalb ist so wichtig, dass wir darauf achten, immer eben warme Füße und warme Hände zu haben. Und hier habe ich ein paar Zitate von unserer Gesundheitspionierin Ellen White. Wenn zu oft und in großen Portionen gegessen wird, werden die Verdauungsorgane überlastet und dadurch gerät der gesamte Organismus in einen fiebrigen Zustand. Das Blut wird verunreinigt und dann kommen verschiedenste Krankheiten. Also das ist schon eine sehr interessante Aussage, die vor über 100 Jahren getätigt wurde. Das heißt, wenn wir zu große Portionen essen, also zu viel, und die Verdauungsorgane überlasten, so wie wir es gestern eben schon gehört haben, dann kann der ganze Körper in einen fiebrigen Zustand kommen. Und deshalb gehört eben zur Gesundheitsvorsorge die Mäßigkeit, nicht zu viel zu essen und vor allem nicht zu viel zu durcheinander zu essen, denn viele Krankheiten nehmen dort ihren Ursprung. Dann ein weiteres Zitat aus Weg zur Gesundheit: Um gutes Blut zu haben, müssen wir richtig atmen. Also hier haben wir jetzt in Hinsicht auf die Atmung ein wertvolles Zitat. Volles, tiefes Einatmen reiner Luft, das die Lungen mit Sauerstoff füllt, reinigt das Blut. Es verleiht ihm eine helle Farbe und sendet es als einen lebensgebenden Strom an alle Körperteile. Tiefes Atemholen beruhigt die Nerven, regt den Appetit an, hilft besser verdauen und erzeugt einen gesunden und erquickenden Schlaf. Und wir haben eben zuerst die Geschichte gehört von diesem Ehepaar, der den Salzpfad gegangen ist. Und da kann man eben schon sehen, die hatten genügend Sauerstoffaufnahme Tag und Nacht im Freien. Und das hat eine unglaubliche Wirkung auf die Genesung gehabt. Ja, hier haben wir noch zwei Zitate. Alt und jung essen reichlich Fleisch, Butter, Käse, fette Torten und scharf gewürzte Speisen. Die blutbildenden Organe können solche Dinge unmöglich in gutes Blut verwandeln. Also je einfacher das Essen, desto besser. Und nicht eben so üppig. Magen, Leber, Lunge und Gehirn leiden unter Sauerstoffmangel. Frische Luft würde das Blut beleben und ihm eine helle, frische Farbe verleihen. Sie allein kann es reinhalten und jedem Teil des Organismus Leben vermitteln. Dann haben wir noch ein Zitat. Das Blut ist nicht imstande, die Unreinheiten auszuscheiden, wie es der Fall wäre, wenn durch Bewegung gute Blutzirkulation gewährleistet würde. Also das heißt, durch die Bewegung haben wir eine bessere Blutzirkulation, aber ich habe auch zuerst erwähnt, durch die Bäder. Und wir wissen ja, dass auch auf Kuren regelmäßig auch diese Bäderanwendungen sind und das wirklich eine wunderbare Einrichtung ist. Aber wie gesagt, wir können das auch zu Hause machen. Gut, wir kommen jetzt zum sechsten Organ, das ist unsere Lunge. Unsere Lungen haben die Aufgabe, den Sauerstoff aufzunehmen und Kohlendioxid abzugeben. Das heißt, wir können, also der Sauerstoff ist deshalb so wichtig, weil er ständig neu zugeführt werden muss. Wir können wochenlang sogar ohne Nahrung auskommen, tagelang ohne Wasser, aber nur einige Minuten ohne genügend Sauerstoff können wir am Leben bleiben, wenn wir genügend Sauerstoff zuführen. Und wir wissen, dass eben das sehr rasch passieren kann. Ich habe das auch erlebt in Tirol. Als wir noch in Tirol lebten, haben wir eine Frau kennengelernt, die mit ihrem Mann und mit ihren Kindern Urlaub gemacht hat im Ötztal. Und der Mann ist eben mit seinen beiden Jungs Mountainbiken gegangen und er ist plötzlich vom Fahrrad heruntergefallen, er war 50 Jahre alt, heruntergefallen und war bewusstlos. Und der Notarzt ist ungefähr in 5 Minuten gekommen, Man hat zwar gleich eine Reanimation durchgeführt, er wurde dann mit dem Hubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen und wir haben eben die Frau dort kennengelernt, weil wir gerade einen Besuch gemacht haben und sie stand dort, also weinend bei einer Telefonzelle und hat uns einfach dann um Hilfe gebeten und hat uns ihr Schicksal erzählt. Sie hat gesagt, ihr Mann hat überlebt, aber er ist eigentlich gehirntot. Ne? Also wird ein lebenslang, solange er noch lebt, ein Pflegefall sein. Und vielleicht wisst ihr, was das täglich kostet. Ne? Sie war wirklich ganz verzweifelt und das passiert eben, wenn zu lange kein Sauerstoff zum Gehirn kommt. Ne? Das waren damals 5 Minuten und da ist schon so viel Gehirn abgestorben. Das sind Schicksale und genau dasselbe passiert auch beim Wildwasserrafting, ne? Wenn jemand zu lang dann unter das Wasser hineinkommt mit dem Kopf, ne? Und dann hat man diese lebenslangen Pflegefälle, weil das Gehirn abgestorben ist. Ja. Es geht so schnell, ne? Und deshalb ist darauf zu achten, dass hier rechtzeitig eben wieder Sauerstoff zugeführt werden kann. Welche Aufgaben haben jetzt unsere Lungen? Sie versorgen unseren Körper eben mit dem nötigen Sauerstoff und sie geben Kohlendioxid ab. Das ist ein Abfallprodukt unseres Stoffwechsels. Und die Lunge besteht eben aus einem schwammartigen Gewebe. Jeder Lungenflügel dehnt sich 12 bis 20 Mal in der Minute aus und zieht sich wieder zusammen. Also ich kann das Atmen aktiv unterstützen, aber es läuft auch automatisch ab. Atemwegserkrankungen sind der häufigste Grund für einen Arztbesuch. Also das ist ein weltweites Phänomen, aber wahrscheinlich hängt es auch mit der Luftverschmutzung zusammen. Und der Luftweg der Lunge, das geht jetzt so vor sich, die Lunge strömt über die Nase, also die Luft strömt über die Nase ein und wird dort gefiltert. Wir haben also hier ganz feine Härchen, wird dort gefiltert, die Schmutzpartikel werden hier schon abgehalten und die Luft wird auch erwärmt. Deshalb ist wichtig, dass wir durch die Nase einatmen. Und dann fließt sie über den Hals, über den Kehlkopf, über die Luftröhre zu den Bronchien bis zur Lunge und am Ende befindet sich der Bronchialbaum mit den Luftbläschen, das sind die Alveolen und hier an den Alveolen, an diesen Bläschen, findet der Gasaustausch statt. Ja, Sauerstoffmangel ist sehr gefährlich. Gerade durch eine zu flache und oberflächliche Atmung. Wann haben wir eine zu flache, oberflächliche Atmung? In der Stresssituation. Das heißt, wenn wir ein Anti-Stress-Programm machen wollen, dann müssen wir tiefe Atemübungen lernen oder eben die Zwerchfellatmung. Also oberflächliches, flaches Atmen ist sehr schädlich. Dann der Aufenthalt in überfüllten, schlecht gelüfteten Räumen, das Rauchen, der Smog und dann gibt es Krankheiten der Lunge, die auch dazu führen, dass man zu wenig Sauerstoff aufnimmt. Wir schauen uns jetzt an, was wir alles für die Lungen machen können. Welche Maßnahmen gibt es, um unsere Lungen gesund zu erhalten? Wie schon gesagt, also gut lüften immer, dann Atemübungen können wir lernen durchzuführen, dann Aufenthalt im Freien, sehr viel eben in der Natur draußen sein, Bewegung im Freien zu machen, dann vor allem die Gartenarbeit, hier muss ich dann mehrere Stunden oft draußen sein, dann keine einengende Kleidung, also die kann auch sehr schädlich sein, dann wichtig bei einem geöffneten Fenster zu schlafen, dann schützende Nahrungsmittel zu nehmen, vor allem im Diät von grünen Blättern. Das ist ja ganz eine interessante Parallele von den grünen Blättern eben auch zum Wald, ne? Und den grünen Blättern, die wir eben zu uns nehmen, durch die Smoothies oder durch eben grüne Säfte. Und die grünen Blätter in der Natur draußen geben uns den Sauerstoff und nehmen Kohlendioxid auf. Ne? Also das sind die grünen Lungen praktisch. Für unseren Planeten, ne? Damit eben diese Umweltschäden wieder ausgeglichen werden. Und wir schauen uns jetzt an, was wir an Heilmitteln einsetzen können. Da gibt es eben die Inhalationen mit ätherischen Ölen, das Teebaumöl, Eukalyptusöl. Dann kann man den Luftbefeuchter mit ätherischen Ölen füllen und eben den Raum beduften. Und man atmet dann diese wertvollen ätherischen Öle ein, das wieder eben für unsere Lungen sehr wertvoll ist. Dann kann man auch selber einen Brustbalsam herstellen und Hals- und Brustwickel lernen durchzuführen, also das, was wir halt in unserer Gesundheitsschule machen. Dann Schwitzanwendungen durchführen. Und dann gibt es eben ganz viele Kräuter und Pflanzen, die für die Lunge wertvoll sind. Und ich habe immer gestaunt, welche Pflanzen da alle sind. Ich habe nur ein paar aufgezählt. Der Alland gehört dazu. Dann die Königskerze ist sehr gut für die Lunge. Der Spitzwegerich, das Lungenkraut wächst auch nicht mehr überall. Dann der Huflattich gehört dazu. Eibisch war früher in jedem Garten bei einem Bauern, hat es die Eibischpflanze gegeben. Bei der Eibisch kann man die Wurzel, die Blätter und die Blüten verwenden. Ist ganz wertvoll für die Lungen. Dann der Breitwegerich und vor allem auch der Thymian, der Feldthymian. Die Schlüsselblume, jetzt fangen eben diese Kräuter alle zum Sprießen an. Und ich gehe immer hinaus, Jahreszeiten gemäß, vom Frühjahr bis zum Herbst sammle ich die Kräuter und trockne sie und mache dann eben das entweder sortieren, das ist jetzt für die Bronchien und das ist jetzt mein Frühstückstee, da, wo ich eben auch viele Kräuter und viele Pflanzen trockne und dann zusammenmische, dass es eine gute Teemischung ist. Eukalyptus ist sehr gut für die Lunge, Kiefer, Lakritze, Bibernell, Gundermann und dann haben wir noch die Zwiebeln, dann haben wir den Knoblauch und den Kren. Die sind also sehr gut eben auch für die Lunge zu verwenden. Vor allem wird ja auch der Knoblauchgeruch über die Lunge wieder ausgeschieden und hat deshalb eben eine gute Wirkung auch auf die Lunge. Und beim Kren wissen wir auch, also man gibt die Kren-Zwiebelmilch eben bei grippalen Infekten und vor allem also bei Bronchitis-Erkrankungen oder auch Zwiebelauflagen kann man machen. Es ist, wir haben also so viele natürliche Heilmittel, die wir einsetzen können. Und dann haben wir noch die schützende Ernährung mit grünen Kräutern für die Lunge. Die Bäume sind ja die Lungen der Erde und das Rascheln der Blätter ist ihr Atmen. Die Natur hat das grüne Blatt als Überlebenswächter ausgesucht. Und dann haben wir Vitamin A, C, E und Nahrungsmittel mit hohem Eisenanteil, die helfen, die gefährlichen freien Radikalen zu binden und zu entgiften, ne, die ja immer da sind, ne, die ganz besonders dort da sind, wo eben sehr schlechte Luft ist und sehr viel Luftverschmutzung auch ist. Ja, das wäre eben zur schützenden Ernährung. Dann haben wir noch die Atemübungen, die wir eben bei offenem Fenster durchführen. Wir schauen, dass wir durch die Nase einatmen und dann langsam ausatmen und da eben auch bis 10 zählen. Man kann also auch die Arme hochheben und dann eben so nach vor sich beugen oder fallen lassen und dann in dieser Phase dann ausatmen. Also zuerst einatmen und die Arme hochheben und dann eben ausatmen. Und diese Übungen 5 bis 10 Mal machen, das geht eigentlich schnell. Und wir tun sehr viel für unseren Körper damit. Und jetzt kommen wir noch einmal zum Singen. Das haben wir schon beim Immunsystem betrachtet. Singen ist die beste Atemtechnik. Du musst tiefer atmen und wir sollen eben so oft wie möglich singen. Und dazu eignen sich am besten die Verheißungen der Bibel. Ein fröhliches Herz ist die beste Medizin. Das Es gibt viele Texte, die schon vertont sind und die man singen kann. Und da haben wir eben eine zweifache Wirkung. Wir haben auf der einen Seite eben die Technik des Singens, was eben dem Körper gut tut, und dann die Verheißung Gottes. Denn was Gott versprochen hat, das hält er auch. Und wir wissen einfach, dass ein fröhliches Gemüt, ein fröhliches Herz für die Genesung und für das Gesundbleiben ganz, ganz wichtig ist. Und auch durch das Singen gehen böse Gedanken und Depressionen verloren oder können vertrieben werden. Ein altes Sprichwort heißt, wo man singt, da lass dich ruhig nieder, denn böse Menschen haben keine Lieder. Ja, ich möchte wieder ermutigen, das Singen mehr zu praktizieren. Und früher sind die Menschen oft am Abend in den langen Winterabenden zusammengesessen und haben gesungen und haben gestrickt und gehandarbeitet. Und leider heute sitzt man nur mehr vor dem Fernseher. So ändern sich eben die Zeiten. Und von dort kommen eben nicht immer die besten Gedanken, Anregungen. Also wieder mehr das Singen praktizieren und vielleicht auch zu schauen, dass man noch ein Plätzchen auf dem Land kriegt. Denn das Landleben ist ein ganz großer Gewinn, vor allem in der heutigen Zeit. Vor allem dort, wo auch Wälder sind, wo eben mehr Sauerstoff, eben eine bessere Luft ist und mehr Sauerstoff hergestellt wird und eben die Bäume, die das Kohlendioxid aufnehmen. Heute spricht man eben, ist ein Modewort geworden, das Waldbaden. Wir gehen in den Wald, das ist gut für unsere Gesundheit. Also Wald ist schon ein Therapeutikum geworden. Dann haben wir noch die Lymphe als letzten Punkt und das Lymphsystem. Es ist ein Teil unserer Immunabwehr, funktioniert außerdem als Flüssigkeitsdrainage für die peripheren Körperteile. Es ist nicht so wie das Herz-Kreislauf-System, das eben ein geschlossenes System ist. Die Lymphe ist ein Drainagesystem, also es wird aus der Peripherie, wird die Lymphe ist in ein System, was eben Abfallprodukte zu den Herz-Kreislauf-System bringt und eben diese Abfallstoffe transportiert. Und sie fließt immer in Richtung herzwärts. Und das ist ein sehr wichtiges Organ. Es besteht aus den Lymphbahnen, Lymphknoten und der klaren Lymphe. Es ist eine klare Flüssigkeit. Wir haben ja beim Immunsystem schon davon gehört. Und die Lymphknoten sind eben die Polizeistationen. Wir sehen es da auf diesem Bild, haben wir eben diese Lymphknotenanteile und eben dann dieses Netzwerk der Lymphbahnen. Wir haben dort eben die Lymphozyten, die weißen Blutkörperchen, die 25-40% ausmachen, und es gibt eben die drei Gruppen, die B-Lymphozyten, die Phagozyten und die T-Zellen. Sie befinden sich im Blut, in der Lymphe, in der Milz, im Darm, ein großer Anteil ist im Darm, und in den Lymphknoten. Sie haben ein Wächteramt in unserem Körper und sind auch ständig unterwegs. Sie sind praktisch auch die Polizeistationen in unserem Körper. Und wenn wir irgendwo einen Stau haben, dann können eben diese Lymphknoten durch eine Bakterienflut überfordert sein und anschwellen. Auch Krebszellen können sich dort ansiedeln und einen Lymphknoten anschwellen lassen. Und so eine Vergrößerung eines Lymphknotens ist dann meistens ein SOS-Ruf des Körpers. Meistens harmlos, meistens eben eine Belastung durch zu viel Toxine, oder eben ein lymphatischer Stau. Entgiften und Fasten ist die beste Lösung bei einer Gewebereinigung. Und ich möchte dazu eine Erfahrung erzählen, die ich in Kroatien gemacht habe. Ich habe vergessen, ein gutes, wertvolles Öl mir mitzunehmen. Und ich habe damals, wir hatten einen Campingbus und waren in Kroatien unterwegs. Und wir haben im Auberginenschnitzel uns mit etwas Olivenöl, das wir dort gekauft haben, herausgebraten. Das hätte ich nicht tun sollen, denn am nächsten Tag hatte ich hier so einen Lymphknoten, einen großen mit Kiefersperre, konnte also meinen Mund nicht mehr öffnen. Ja, und was machst du jetzt im Urlaub, wenn du sowas bekommst? Ne? Und nachdem ja das auch in der Zeit war, wo ich mit Gesundheitsgästen gearbeitet habe und über die natürlichen Maßnahmen Bescheid wusste, habe ich gedacht, so, was habe ich hier, mit was kann ich arbeiten? Ich hatte Zwiebeln, ich hatte eine Melone, ich hatte einen kleinen Blendermixer, und so habe ich einen Tag mit Melonensaft gefastet. Habe mich also zurückgezogen in den Campingbus, bin dort gelegen und habe Zwiebelwickel aufgelegt. Und wie gesagt, diesen einen Tag mit Melonen, gemixter Melone gefastet. Am nächsten Tag war alles weg, war nichts mehr da. Also so schnell hat es funktioniert. Und das sind so meine Erfahrungen gewesen, die ich immer wieder gemacht habe. Aus Fehlern gelernt, habe ich gelernt. Und wie gesagt, ich habe das eben von meinen Gesundheitslehrern gelernt, dass eben ein Lymphknoten ein SOS-Schrei unseres Körpers ist, dass zu viel Toxine vorhanden sind. Ja, die Hilfe ist auch bei der Lymphe in der Hauptsache das Entschlacken, Reinigen der Körpersäfte, einen guten Lymphfluss zu erreichen, damit eben die Abfallstoffe abtransportiert werden können. Wir wollen also den Lymphabfluss fördern. Wie können wir das? Durch Bewegung und vor allem durch die Muskeltätigkeit. Das ist also ganz wichtig. Die Gymnastik ist sehr wichtig. Dann Trampolin ist sehr wichtig. Springen und Hüpfen, so wie die Kinder das heute machen. Die haben noch eine gute Zirkulation und einen guten Lymphfluss. Dann die Lymphdrainage kann man machen lassen und Massage. Dann Beine hochlagern und bürsten. Aber auch Wasseranwendungen, Wassertreten und kalte Güsse sind auch sehr wertvoll. Also ich habe mir einmal meinen Fuß gebrochen und habe 4 Wochen Gips gehabt. Und als dann der Gips herunter war, ist in kürzester Zeit mein Bein doppelt so dick oder fast dreifach so dick angeschwollen. Also ich musste es dann bandagieren und dann mussten wir eben Lymphdrainage machen und habe dann geschaut, dass ich wieder genügend Bewegung mache. Und es ist dann in ein paar Wochen wieder weg gewesen. Also es tritt ein Lymphstau auf und den muss man wieder aktivieren und kann dann innerhalb von ein paar Wochen besser werden. Ja, und so möchte ich hier noch ein Zitat bringen zum Abschluss aus Zeugnisse Band 3 von Ellen White, Seite 78. Es gibt keine Übung, welche die Stelle des Spazierganges einnehmen könnte. Die Blutzirkulation wird dadurch sehr gefördert. Gehen ist in allen Fällen, wo es möglich ist, das Heilmittel für den kranken Körper, denn bei dieser Übung kommen alle Organe des Körpers in Tätigkeit. Also wir brauchen keine komplizierten Sachen machen. Wir brauchen nur hinausgehen und ein bisschen marschieren, Bewegung machen. Das ist das Beste, was wir für unseren Körper machen können. Ja, wir sind jetzt am Ende. Wir haben jetzt eben aus der Serie Gesund werden, gesund bleiben, unsere 7 Kanäle der Ausscheidung kennengelernt, um gesund zu bleiben. Wir haben über unsere Organe gehört, die jeden Tag arbeiten, auf Volltouren arbeiten, um unseren Körper reinzuhalten und unseren Körper zu entgiften. Und wir unterstützen eben unseren Körper mit diesem Lebensstil, mit der richtigen Ernährung, mit genügend Bewegung, mit Wasser innen und äußerlich, mit Ruhe, mit Schlaf, mit Sonnenlicht, mit Luft, mit frischer Luft, mit Mäßigkeit und mit Gottvertrauen, weil Gott uns liebt. Die Bibel enthält viele wichtige Aussagen für unsere Gesundheit.